Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Olesch, this is our Notre Dame. This is our national treasure.
Ein nationaler Schatz, das Notre-Dame-Moment Kopenhagens, so beschreibt eine Passantin den Brand, der die historische Börse der dänischen Hauptstadt zerstört hat. Wie sehr davon Kunstschätze und kostbare Gemälde betroffen sind, darüber sprechen wir gleich. Liebeskonzepte jenseits der romantischen Paarbeziehung gibt es 10 Tage lang im Berliner Theater Hebbel am Ufer zu sehen. Wie der Auftakt des Festivals Love is a Verb war, dazu gleich mehr. Und wir berichten aus Venedig. Dort bleibt der israelische Pavillon vorerst geschlossen. So hat es die Künstlerin Ruth Patier entschieden. Sie will damit ein Zeichen setzen. Und wie das in der Kunstwelt ankommt und verstanden wird, dazu haben sich unsere Kollegen auf der Biennale umgehört. Das ist unser Notre Dame, so hat eine Kopenhagenerin gerade ausgedrückt, den Schrecken darüber, dass die historische Börse der Stadt heute in Flammen stand, eins der bekanntesten Gebäude der dänischen Hauptstadt. Die Turmspitze der alten Kopenhagener Börse ist eingestürzt. Und was das bedeutet, wie der aktuelle Stand vor Ort ist, das weiß unsere Korrespondentin Julia Weschenbach. Wie ist denn die Atmosphäre in der Stadt, als damals Notre Dame brannte? Da war ja ganz Paris wie unter Schock. Was kriegen Sie da mit aus Kopenhagen?
Ja, Schock ist da auch wirklich das richtige Wort in Kopenhagen. Also eigentlich sollten sich die Leute von dem Brandort fernhalten. Es wurde auch großräumig abgesperrt, Straßen sogar, Brücken. Aber es waren den ganzen Tag über Leute da. Manche sind sogar hingepilgert, um das mit eigenen Augen zu sehen. Und wie sie uns erzählt haben, auch um sich ein Stück weit zu verabschieden von diesem historischen Gebäude. Und alle von König Frederik bis zur Ministerpräsidentin Mette Frederiksen haben sich geäußert und haben gesagt, wie erschüttert sie darüber sind, dass dieses 400 Jahre alte dänische Kulturerbe jetzt zerstört ist.
Wie zerstört ist das denn? Also was ist für ein Schaden nach bisherigen Erkenntnissen überhaupt entstanden?
Also erstmal ist ja ganz wichtig zu sagen, es ist zum Glück, zumindest ist so der aktuelle Stand, niemand verletzt worden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass nach jetzigen Erkenntnissen so ungefähr die Hälfte des Gebäudes tatsächlich den Flammen zum Opfer gefallen ist. Darunter der ikonische Börsensaal und auch diese Turmspitze, die ja so ein bisschen ein Wahrzeichen war, das über der Stadt schwebte. Und wie viele der Kunstschätze, die ja in diesem Gebäude untergebracht waren, noch vorhanden sind, das weiß man auch nicht. Aber es gibt noch keine Zahlen dazu, wie groß der Schaden jetzt tatsächlich ist.
Aber diese Kunstschätze, Gemälde, habe ich gehört, wurde versucht zu retten, dass da wirklich Leute noch reingegangen sind und versucht haben, die da rauszuholen. Hat es geklappt? Weiß man was darüber?
Das war wirklich wahnsinnig beeindruckend zu sehen, finde ich. Da sind die Leute den ganzen Tag über gefühlt noch reingerannt und haben diese historischen Gemälde rausgetragen, also Stunden nachdem der Brand ausgebrochen war. Leute von der Straße zum Teil auch, Leute aus dem Parlament, das direkt nebenan ist. Und so hat man eben hunderte Gemälde und nicht nur das, sondern auch Spiegel, Skulpturen, Kronleuchter retten können. Aber es ist natürlich voraussichtlich auch viel zerstört.
Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Das ist ja offenbar so eine Art Nationalsymbol, diese alte Börse. Woran liegt es? Hat es so eine bewegte Geschichte oder was macht dieses Gebäude so bedeutend für die Kopenhagener?
Zum einen liegt es ganz, ganz zentral in der Stadt und es ist so ein Gebäude, das einfach seit 400 Jahren die Menschen hier begleitet, wo viele auch täglich dran vorbeigehen oder dann vorbeiradeln. Es ist ein sehr schönes, verziertes Renaissance-Gebäude, das um 1620 entstanden ist oder war es, muss man ja sagen. Es war lange Zeit der Handelsmittelpunkt der Stadt. Inzwischen ist es ja keine Börse mehr, sondern eben es gibt eine Kunstsammlung darin. Es ist der Hauptsitz des Gewerbe- und Arbeitgeberverbandes Dansk Erhverv. Also es ist eigentlich kein Touristenmagnet, das jetzt die Menschen ständig besuchen, sondern es ist einfach für die Dänen ein kulturgeschichtliches Symbol.
Und eigentlich ist es ja gerade saniert worden. Da ist ja jetzt dann die große Frage, ob das überhaupt wieder aufgebaut werden kann, nicht?
Absolut. Und da hat heute der dänische Kulturminister und diverse andere Vertreter der Regierung haben schon gesagt, man werde alles dafür tun, dass da so viel wie möglich rekonstruiert werden kann. Das Gebäude wurde gerade restauriert, seit 2022 schon. Man weiß aber auch natürlich jetzt schon, dass es nie wieder so werden wird, wie es vorher war. Die Turmspitze ist verloren, der Börsensaal ist verloren. Also ganz so, wie es war, wird es natürlich nie wieder sein.
Julia Weschenbach aus dem ARD-Studio für Skandinavien. Vielen Dank für diese Informationen.
Dankeschön.
Liebe ist längst nicht mehr das, was sie angeblich mal war, eine rein romantische Frau-Mann-Geschichte, sondern ein dynamischer, durchlässiger Prozess und natürlich ein Politikum. So sieht's das Festival Love is a Verb am Berliner Theater Hebbel am Ufer. Dort geht's seit dem Wochenende auf allen Bühnen um die Himmelsmacht und ihre umstürzlerische Kraft. Und Gerd Brendel hat sich das für uns angesehen.
Love, love, Liebe, Liebe, Liebe. Soul Made in Berlin am Wochenende zur Eröffnung vom großen Liebesfest im Hebbeltheater. Die Herkunftsländer der Sängerinnen und Sänger bestimmen das Programm. Tanz aus der Tradition indigener Australier, irgendwie lateinamerikanisch und afrikanisch klingende Musik und eine Menge Soul und Jazz. Musiktherapie und Folklore für die queere, nicht weiße Community. Ich verdiene es, geliebt zu werden, lautet die gesunde Botschaft. Da wird der versammelten Gemeinde leicht ums Herz wie 100 Schmetterlingsflügel. Love is a Verb, lautet der Titel des Berliner Festivals. Liebe ist ein Verb, oder?
Lieben als Akt, als Handlung.
Für Festivalkuratorin Petra Pölzel ein Appell. Der Liebe als romantisches Ideal mit festen Rollen für Frauen und Männer in Frage stellt.
Für mich ist dieses Lieben auch natürlich immer diese Frage, wie man in Gemeinschaft treten kann. Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir in Beziehung zueinander stehen?
Fragen, auf die das Festival politische Antworten gibt, die davon erzählen, wie zum Beispiel Liebesbeziehungen durch den Staat immer wieder kontrolliert wurden und werden.
Hello. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Dobro večer. Živjo.
Das slowenische Kollektiv Chasa Chernikoi präsentierte mit Sex Education eine Lecture-Performance zu einem vergessenen Kapitel. Dies ist eine Geschichte eines Landes, einer unbekannten jungen Frau und einer Liebe, erklären die Performerin im sozialistischen Arbeiterinnen-Overall am Anfang. Das Land, das es nicht mehr gibt, heißt Jugoslawien. Die Liebe ist die der Partisanin und späteren Ministerin Vida Tomsic und ihres späteren Ehemanns, dem Gynäkologen Frank Novak. Die unbekannte junge Frau ist im Jahr 1940 ungewollt schwanger. Ein altmodischer Overhead-Projektor zeigt eine Schüssel mit Wasser mit einem dunklen Klumpen. Kräuter werden dazugegeben, dann Flüssigkeiten. Chinin, Phosphor. Zum Schluss drücken Stricknadeln und ein Kleiderbügel gegen den Klumpen, bis sich das Wasser rot färbt. Der Text dazu zitiert aus einer Anleitung zur illegalen und lebensgefährlichen Abtreibung. Mit alten Fotos, Wochenschauausschnitten und Sitzungsprotokollen erzählen Chasa Chernikoi den mühsamen Kampf um selbstbestimmte Geburtenkontrolle in Jugoslawien. Man kann die Luft der sozialistischen Amtsstuben förmlich riechen, aber auch den Pathos des neuen, befreiten sozialistischen Menschen, der allerdings die Verantwortung der Männer mit keinem Wort erwähnt, bis auf eine Aktennotiz, die von alkoholisierten Ehemännern spricht, die ihre Ehefrauen regelmäßig vergewaltigen, ohne freilich von Vergewaltigung zu sprechen. Lieben als Verb, als politisches Handeln. Alternative Lebensgemeinschaften als Antwort auf Erfahrungen von Diskriminierung, von Rassismus und Kolonialismus. Das stand im Mittelpunkt dieser ersten Festivaltage und Nächte im Hau. Der alte Sponti-Spruch von der Solidarität als Zärtlichkeit der Völker fällt mir ein und der noch ältere von der Liebe, die durch den Magen geht. Besonders beim brasilianischen Nationalgericht Feijoada.
This is not a cassoulet.
Feijoada ist kein Eintopf, erklärt der Tänzer und Choreograf Callisto Netto zu Beginn der gleichnamigen Performance. Nein, Feijoada ist eine Geschichte von Sklaven und ihrem Befreiungskampf. Die Musikerin und Tänzer sitzen im Kreis um eine Köchin und erzählen, woher das Fleisch auf dem Schneidebrett ursprünglich kam. Alles vom Schwein, was die Sklaven für sich behalten konnten, ohne dass es die Sklavenhalter merkten. Es wird ein sehr sinnlicher Abend mit viel Musik und Geschichten, während der Duft von Bohnen und Gewürzen langsam den Hunger wachsen lässt. Als endlich Dampf aus dem Schnellkochtopf steigt, naht der Höhepunkt. Feijoada für alle. Die Nachfahren der Kolonisierten und der Kolonisierer vereint auf Zeit. Wir werden uns in die Augen schauen, hatte Netto versprochen. Die Erinnerung daran wirkt noch lange nach, längst nach dem letzten Löffel Feijoada.
Love is a Verb. Das Festival am Berliner Theater Hebbel am Ufer, Gerd Brendel, hat sich den Auftakt für uns angeschaut. Und ab Sonntag, da gibt es noch einige kaum erzählte Liebesgeschichten. Am Donnerstag, da geht es einen ganzen Nachmittag lang um Alternativen zu der heteronormativen Familie. Und am Mittwoch, da zeigt der libanesische Choreograf Ali Shahour eine Deutschlandpremiere mit Stars des libanesischen Theaters. Wenn am Samstag die Biennale in Venedig fürs Publikum öffnet, wird der israelische Pavillon geschlossen bleiben. Die Künstlerin Ruth Patir, die Israel vertritt, und die Kuratoren ihres Auftritts haben entschieden, dass der Pavillon erst geöffnet werden soll, wenn es in Gaza einen Waffenstillstand gibt und für die Geiseln eine Lösung gefunden wurde. Bekannt gegeben wurde das Ganze über die New York Times und auf einem Plakat, der am Pavillon befestigt worden ist. Für uns in Venedig ist meine Kollegin Laura Helena Wurth. Ist denn inzwischen noch mehr bekannt geworden über diese Boykottentscheidung der Künstlerin, über ihre Gründe?
Also die Künstlerin Ruth Patir hat auf Instagram noch mal so eine Notiz veröffentlicht, auf der sie eben geschrieben hat, dass sie eigentlich stark gegen kulturelle Boykotte und auch Boykotte im Allgemeinen ist, aber dass ihr in dem Fall halt kein anderer Ausweg geblieben ist. Und das kann man auf eine Art und Weise natürlich auch extrem gut verstehen. Und man kann ja tatsächlich trotzdem ein bisschen was von der Arbeit sehen. Das war vorhin noch nicht eingeschaltet, aber jetzt sieht man dort eben ein Video durch die Glasfenster des israelischen Pavillons laufen immerhin.
Das heißt, man muss sich da so reinducken und kann dann noch so ein bisschen was erspähen.
Genau, man kann wirklich sich ein bisschen die Nase platt drücken, wie an so einem Schaufenster. Und dahinter ist die begehrte Ware sozusagen. Also es steigert vielleicht auch ein bisschen die Begehrlichkeit, wenn man sagt, man kann es gar nicht ganz sehen. Aber es ist natürlich ja ein sehr, sehr starkes politisches Statement. Es klebt nichts anderes als dieser Zettel eben da dran, dieses große Plakat, wo drauf steht, dass die Künstlerin sich gemeinsam mit den Kuratorinnen eben entschieden hat, den Pavillon geschlossen zu halten. Was natürlich, ja, wie schon gesagt, eine große, starke Geste ist.
Und wie reagieren denn die Leute vor Ort darauf, auch vielleicht die, mit denen du dir gemeinsam die Nase da am Pavillon platt gedrückt hast? Wie sind die Reaktionen in der Kunstwelt? Findet man das empörend oder aufregend oder wie ist das?
Überraschend achselzuckend, ehrlich gesagt. Also die Leute bleiben stehen, jeder macht eben sein Foto von diesem Plakat, weil das ja das Einzige ist, was man sehen kann. Da stehen auch zwei Sicherheitskräfte, also zwei Wachmänner davor, die da auch stehen bleiben werden. Und dann geht man weiter. Also das ist ganz interessant. Das ist auch, wenn man sich so in den Schlangen umhört, nicht das Nummer eins bestimmende Thema.
Für die Künstlerin ist das ja aber schon ein großer Schritt, denn so ein Pavillon bringt ja unheimlich viel Aufmerksamkeit und kann eben auch auf der Karriereleiter tatsächlich auch was nach oben bewegen. Also schon ein starkes Statement, oder?
Genau deswegen ist es, glaube ich, auch so ein besonderes Statement, weil Ruth Patir ist 1984 geboren, also eine verhältnismäßig junge Künstlerin. Und für ihre Karriere wäre das natürlich ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen, diese Art von Sichtbarkeit dort zu bekommen, weil sie den meisten, glaube ich, jetzt im europäischen Raum auch wirklich nicht so viel sagt erstmal. Und darauf zu verzichten, unterstreicht halt die Geste nochmal, weil sie ja dadurch auch wirklich was zu verlieren hat in dem Sinne. Wenn ein sehr, sehr etablierter Künstler das gemacht hätte, könnte man immer sagen, na gut, der kann sich das auch leisten. Und dementsprechend unterstreicht das die Kraft der Geste nochmal, dass sie gesagt hat, nein, ich lasse den geschlossen, ich verzichte auf diese Art der Aufmerksamkeit und ich sage, es kann eigentlich keine Kunst geben, wenn es diesen Krieg gibt.
Und dieser Zeitpunkt, zu dem das jetzt passiert, der pusht das ja wahrscheinlich auch nochmal. Oder warum kommt das erst jetzt, wo eigentlich alles schon fertig ist und kurz vor der Eröffnung ist?
Genau, weil Man aber ja sagen kann, sie sagt ja, solange es keinen Waffenstillstand gibt und solange es kein Abkommen für die Freilassung der Geiseln gibt. Und die Biennale läuft ja bis Ende November. Das heißt, wenn wir großes Glück haben und auch Israel großes Glück hat, dann wird dieser Pavillon ja doch noch geöffnet werden. Und dafür muss natürlich alles fertig sein. Das ist dann natürlich der Grund, warum man aufgebaut hat und dann gesagt hat, wir öffnen eben doch nicht. Und das tatsächlich dann auch jetzt erst zu kommunizieren, ist natürlich wirklich klug, weil alle Augen natürlich schon auch auf den israelischen Pavillon geguckt haben und gesagt haben, was wird da passieren, wer wird da genau ausstellen, das wusste man schon eine Weile, aber wie wird das aussehen und inwieweit wird sich das eben auf den Krieg in Gaza beziehen?
Weiß man denn auch, was da drin ist oder kann man ein bisschen was daraus rückschließen, was man durch diese kleinen Einblicke jetzt für einen Eindruck bekommt?
Man kann oder man muss sich ja natürlich am Press Release, also an dem Pressestatement entlanghangeln und dem ist zu entnehmen, dass eine Videoarbeit gezeigt wäre, von der man jetzt auch einen Teil sieht. Ruth Patier arbeitet oft mit antiken weiblichen Frauenfiguren, die so ein bisschen an die Venus von Willendorf oder so erinnern. Und die hat sie animiert mit dem Computer und die marschieren durch die Straßen einer Großstadt und protestieren eben für Rechte, also ihre Rechte. Im Nachhall des 7. Oktober hat sie das produziert. Und zusätzlich wäre noch eine Arbeit zu sehen gewesen, die sie auf ihrer eigenen Reise begleitet, weil bei ihr ist mit Mitte 30 eine Genmutation festgestellt worden, bei der man eine besonders hohe Anfälligkeit dafür hat, Gebärmutterkrebs oder Brustkrebs zu bekommen. Und eine Präventivmaßnahme, um das zu verhindern, ist eben, beides zu entfernen, also die Brüste abzunehmen und die Gebärmutter zu entfernen. Und bevor dieser Eingriff aber gemacht wird, wird einem nahegelegt, seine Eier einzufrieren, falls man eben doch Mutter werden möchte. Und sie hat alle ihre Arzttermine mitgefilmt und hat eben die Frage gestellt, Mutterschaft, möchte ich Mutter werden, zwingt mich hier eigentlich jemand dazu, eine Entscheidung zu treffen, die ich gar nicht treffen möchte, weil es einem, wie gesagt, sehr, sehr nahegelegt wird, sich diese Option dadurch offen zu halten. Und damit hat sie sich auch beschäftigt oder hätte sie sich auch beschäftigt.
Jetzt ist ja Israel, Gaza, der ganze Krieg im Nahosten ein großes Thema. Und es gab ja auch im Vorfeld der Biennale pro-palästinensische Aktivisten, die gefordert haben, Israel ganz von der Ausstellung auszuschließen. Ist das denn und Gaza, Israel allgemein ein großes Thema auf der Biennale?
Also es ist ein sehr kluger Schachzug von denen natürlich gewesen, diesen möglichen Boykottierern jeglichen Wind aus den Segeln zu nehmen damit. Palästina hat zum Beispiel keinen eigenen Pavillon, die hatten sich beworben, aber Italien erkennt Palästina nicht als souveränen Staat an, wenn ich das richtig gelesen habe nochmal. Und die haben aber jetzt ein sogenanntes Collateral Event, also das sind so kleine Events, die mit der Biennale assoziiert sind, aber eben nicht Teil der großen Ausstellung sind. Das muss ich mir noch angucken. Das ist am anderen Ende der Stadt, deswegen da muss man noch hin. Das ist ein Künstlerprojekt, was dort stattfindet. Aber ansonsten ist es wirklich überraschend wenig präsent, auch in anderen Arbeiten. Aber zum Beispiel sowas wie der polnische Pavillon, die ein ukrainisches Projekt zeigen. Die Kuratorin hat zum Beispiel gesagt, dass sie mit ihrer Arbeit sich natürlich nicht nur auf den Krieg in der Ukraine konzentriert, sondern eben eigentlich auf alle Konfliktherde und Menschen in Konflikten. Damit dann natürlich eben auch die Menschen in Gaza und in Israel eingeschlossen.
Laura Helena Wurt aus Venedig, vielen Dank für diese Eindrücke von der Biennale, die ja am Samstag eröffnet wird und am Vorabend, da kommt Fazit dann komplett live aus Venedig. Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute erscheint weltweit das neue Buch des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie. Darin beschreibt er den Messerangriff auf ihn im August 2022. Der Titel Knife – Gedanken nach einem Mordversuch. Der heute 76-Jährige war in New York von einem US-Bürger mit libanesischen Wurzeln niedergestochen worden. Seitdem ist ein Auge des Schriftstellers blind. Der Täter handelte aus religiösen Motiven. 1989 beschloss der damalige oberste Führer des Iran, Khomeini, Rushdie mittels einer Fatwa zum Tode zu verurteilen. Grund waren seine Darstellungen des Propheten Mohammed im Buch Die satanischen Verse. Nach mehr als 10 Jahren im Untergrund verzichtete der Autor seit dem Jahr 2000 auf Personenschutz und lebte in Freiheit, sagte Deutschlandfunk Kulturliteraturkritiker Joachim Scholl in unserem Programm.
Und es hat ja funktioniert, 24 Jahre lang, muss man sagen. Er wurde nicht bedroht, aber natürlich war das immer im Raum. Wenn man sich überlegt, der Attentäter ist ein gebürtiger Amerikaner, libanesische Wurzeln. Der wurde in dem Jahr geboren, als Rushdie seine Freiheit praktisch wieder erklärt hat. Ja. Und da wird er jetzt zurückgeschleudert. Und das ist so das Deprimierende auch in dem Buch, weil man merkt, wie tief ihn das trifft, dass er jetzt praktisch wieder zurückgeschleudert wird. Er ist jetzt wieder der Fatwa Rushdie. Er muss wieder aufpassen.
Steigende Kosten und knappe Kassen. Eine unheilvolle Kombination, die sich jetzt auch auf die Kultur der Hauptstadt auswirkt. In Berlin schränken wichtige Museen ab heute ihre Öffnungszeiten ein. Vorgesehen ist, neben dem Montag auch dienstags komplett zu schließen. Außerdem soll an den anderen Tagen teilweise weniger lang geöffnet sein. Betroffen sind unter anderem wichtige Häuser wie das Alte Museum und das Bode-Museum auf der Museumsinsel. Der Präsident der zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, äußerte im Deutschlandfunk Bedauern über den Schritt.
Wir haben eine derart angespannte Haushaltslage, die Steigerung der Energiekosten, Personalkostensteigerungen, die ganzen Aufsichten müssen neu vergeben werden. Wir haben ein Defizit, was enorm ist und müssen einerseits natürlich die Einnahmen steigern, deshalb für große Häuser bedeutende Ausstellungen erweitern wir die Öffnungszeiten. Wir müssen aber drastisch einsparen. Es ist eine Situation, wie ich sie in meinen vielen Jahren jetzt inzwischen bei der Stiftung so noch nicht erlebt habe. Und wir sind natürlich sehr, sehr unglücklich darüber, keine Frage.
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg hat eine Musikhandschrift mit den Chören aus Georg Friedrich Händels Oratorium Der Messias in unbekannter deutscher Übersetzung ersteigert. Außerdem erwarb sie eigenhändig geschriebene Briefe und Postkarten von Johannes Brahms an Friedrich Krysander. Die Schriftstücke kommen in die Musiksammlung und wurden mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder erworben. Das gaben die Bibliothek und die Wissenschaftsbehörde bekannt.
Er hat die erste Nacktszene in einem ostdeutschen Film gedreht. 1959 ließ der bulgarische Regisseur Slatan Duvov ein nacktes Mädchen aus einem Badesee steigen. In Verwirrung der Liebe, seinem letzten in der DDR gezeigten Film. Aber der hatte ihn gar nicht mal bekannt gemacht, sondern ein Film, der viel früher entstand und der mit diesem Lied hier verbunden ist.
Scheinen auf die Straße, auf das Feld, konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts!
Hans Eislers Solidaritätslied aus Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Das Drehbuch zu diesem Film hatte Slatan Duvov mit Bertolt Brecht und Ernst Busch geschrieben. Lange galt er deshalb als Begründer des sozialistischen Films und genau dieses Image hinterfragt jetzt ein dickes Buch, das heute Abend in der Berliner Akademie der Künste vorgestellt wurde. Matthias Dell hatte schon vorher Gelegenheit, mit den Herausgebern zu sprechen.
Archiv der Akademie der Künste in Berlin-Mitte, Magazinbereich.
Das ist der Kern des Hauses.
Niki Rittmeier, Mitarbeiter in der Abteilung Film- und Medienkunst, kurbelt am Aktenschrank. Darin Boxen mit Dokumentenmappen. Der Duvov-Nachlass liegt erst seit 2007 hier.
Eine original Duvov-Box. Moskauer Novelle, Szenarium Christa, Wolf und Gerd Wolf. Ist jetzt nicht gerade sehr Duvov-typisch.
Was typisch ist für den Regisseur Slatan Duvov, das versucht nun ein dicker Sammelband herauszufinden. 30 Leute haben über Werk und Leben des 1903 in Bulgarien geborenen Regisseurs geschrieben. Der mit Coole Wampe oder Wem gehört die Welt 1932 gleich mit seinem Debüt seinen größten Erfolg landete. Es geht im Film um die Verelendung von Arbeiterfamilien durch die Weltwirtschaftskrise. Um Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, die Menschen in den Tod treibt.
Was habt ihr denn hier schon wieder angestellt?
Aus dem Fenster gestürzt.
Und die Armbanduhr hat er vorher auf den Tisch gelegt.
Natürlich, die wäre hingewesen. Vom vierten Stock herunter.
Coole Wampe sticht aus der schmalen Filmografie von Duvov heraus, die auch schmal ist, weil Duvov 1934 aus Nazi-Deutschland fliehen musste nach Paris. Später kurz Italien und ab 1940 im Schweizer Tessin. Ein Kapitel, das Co-Herausgeber Rittmeier für das Buch erforscht hat. Für Dudow, der Theaterstücke verfasst, eine bittere Zeit. Fern von Brecht und den anderen.
Er schreibt, dass er sich selber wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlt. Ich glaube, diese Isolation hat ihm schon schwer zu schaffen gemacht in der Schweiz. Er hat wirklich für sich selber an diesen Theaterstücken gearbeitet, ohne großartig eine Rückmeldung darauf zu bekommen.
Manche der Stücke kommen nach dem Krieg in der DDR zur Aufführung. Vieles bei Dudow bleibt aber Entwurf. Für Co-Herausgeber René Pikarski macht genau das den Reiz der Beschäftigung mit Dudow aus. Das
angesichts von vergleichsweise wenigen Filmen, die er realisiert hat, viel in den unrealisierten Projekten, viel in seinen theoretischen Überlegungen, in seinen verhinderten Filmprojekten auch während seiner Exilzeit zu finden ist.
Wolfgang Kohlhaase hat mal den schönen Satz gesagt, seine Entwürfe sind immer besser gewesen als die realisierten Filme, und da steckt ein Stück weit Wahrheit drin.
Zu den Entdeckungen bei den Entwürfen gehören Satiren, wo Dudows Filme doch als linientreu, mitunter hölzern oder propagandistisch im Sinne der frühen DDR gelten. Aber da
in den Entwürfen viel mehr Satiren durchgehend produziert worden sind von ihm, stellt man fest, das war seine eigentliche Liebe.
Sagt René Pikarski und meint etwa Der Weltuntergang, in der Schweiz entstanden, für eine Realisierung in der DDR aber zu teuer. Die Gesellschaft in dem Stück, so Niki Rittmeier,
wird mit der Botschaft konfrontiert, dass ein Komet auf die Erde zurast. Ja, Dudow schildert in seiner Satire, wie sich die Gesellschaft angesichts dieser vermeintlichen Katastrophe, die auf sie zurast, denn verhält.
Klingt wie Don't Look Up von 2021, wo auch ein Komet auf die Erde zurast. Eine Netflix-Komödie über die Dummheit der Menschen mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.
Genau, aber im Gegensatz dazu kommt bei Dudow der Weltuntergang nicht zustande.
Was untergeht, ist letzten Endes die bürgerliche Gesellschaft und die kapitalistische Gesellschaft. Und was danach kommt, ist natürlich die sozialistische.
Ging nach Dudows Unfalltod 1963 bekanntlich auch anders aus. Die Idee, dass mit der DDR alle Probleme gelöst sind, stellt den Filmemacher vor Probleme. Satiren sind da schwierig, wo alles in Ordnung sein soll. Und in der DDR darf auch kein Arbeiter mehr verelenden.
Aber spätestens ab 1952 sucht er sich eben neue Themen. Ja, dann ist es eben die Emanzipation der Frau in der sozialistischen Gesellschaft, dann ist es die Emanzipation der Jugend.
Dudows Filme, das verschweigen die Texte im Band nicht, sind keine Meisterwerke. Und Dudow selbst war nach seinem Exil eine angepasste Figur in der DDR. Warum die ganze Beschäftigung? René Pikarski.
Also überall, wo man vielleicht pauschal miefige Propaganda sah bei der DEFA, war Ralf Schenke mal jemand, der gesagt hat, auch schau mal mit dem zweiten Auge nochmal drauf. Weil sonst entgehen dir sehr viele Differenzierungen und sehr viele Qualitäten, auch und gerade bei so einem Mann wie Zlatan Dudow.
Der Name Ralf Schenk steht als dritter Herausgeber auf dem Band. Schenk, eine Art Filmarchiv auf zwei Beinen, verstarb 2022 mit nur 66 Jahren. So ist dem langjährigen Leiter der DEFA-Stiftung das Buch über Zlatan Dudow nun gewidmet. Passenderweise.
Ich glaube, er hatte so eine ganz, ganz kleine Besessenheit von Zlatan Dudow schon sehr, sehr lange.
René Pikarski war das, einer der Herausgeber des 700 Seiten dicken Buchs über Zlatan Dudow, Titel Und wer wird die Welt verändern? Erschienen ist das Buch bei Berz und Fischer. Es hat, wie gesagt, 700 Seiten und kostet 43 Euro. Anfang März erschien Porsche & Scharf mit Lavalla Rue. Gut gemachte Serien gelten ja als die eigentlichen Romane unserer Zeit. Statt die Nacht durchzulesen, weil man das Buch nicht weglegen kann, wird jetzt geguckt, bis die Augen brennen. Und manchmal kriegt man dabei aber dann doch auch noch ein Stück Literatur vermittelt. Wie in der Serie The Synthesizer, deren Vorlage der gleichnamige Roman von Viet-Thanh Nguyen ist, der dafür den Pulitzer-Preis bekommen hat. Mit bei der Serie ist jetzt auch Oscar-Gewinner Robert Downey Jr. Und das klingt doch dann nach einer typischen Hollywood-Produktion. Aber tatsächlich ist The Synthesizer mehr als das. Simone Schlosser mit den Serientipps der Woche.
Eine Hollywood-Serie über den Vietnamkrieg. Wirklich? Als wäre dazu nicht längst alles gesagt. Aber die Serie The Synthesizer schafft es tatsächlich, eine Geschichte zu erzählen, die in den ganzen Filmen kaum eine Rolle gespielt hat. Denn die Hauptfigur ist ein Vietnamese. Oder zumindest Halb-Vietnamese. Auf jeden Fall einer mit Sympathien für den kommunistischen Norden. Wobei das erst auf den zweiten Blick klar wird. Denn der Captain, gespielt von Hoa Suande, ist ein Doppelspion. Er gibt vor, für die CIA zu arbeiten, Doch im Herzen ist er Kommunist. Eigentlich hatte er darauf gehofft, nach dem Krieg sein Land mit aufbauen zu dürfen. Aber stattdessen schickt ihn der Vietcong in die USA, um dort einen geflohenen General im Blick zu behalten.
I am a spy, a sleeper, a spook, a man of two faces. I was cursed to see every issue from both sides.
Aber einmal in Kalifornien stellt der Captain fest, dass Kapitalismus und Popkultur gar nicht so schlecht sind. Er beginnt eine Affäre mit einer Uni-Angestellten, wird in die Dreharbeiten zu einem Film, ausgerechnet über den Vietnamkrieg, verwickelt und hinterfragt zunehmend seine eigene Identität. Als Spiegel dienen ihm dabei eine Reihe von alten weißen Männern, denen er in der USA begegnet und die allesamt von Oscar-Gewinner Robert Downey Jr. gespielt werden. Wobei man sich bis zum Ende fragt, ob man das jetzt sehr gut oder einfach komplett albern finden soll. Das Beste ist, man macht es wie der Captain und spielt das Spiel mit, solange es geht.
We were on your side.
Really? And which side was that?
The side of the Vietnamese people.
Oh, which people? The people in the north or the people in the south?
Well, all of them, I guess.
Guess we all look the same after all, right?
The Sympathizer ist eine Mischung aus Spionage-Thriller, persönlichem Drama und Gesellschaftssatire. Wobei die Gewichtung und der Tonfall stark variieren. So, dass man nie so ganz weiß, was man von der Serie halten soll. Sehenswert ist The Sympathizer trotzdem. Gerade die ersten Folgen, in denen Park Chan-wook Regie führt. Der Regisseur von Filmen wie Oldboy und Die Frau im Nebel. Mal spult er die Handlung zurück wie eine alte Videokassette, dann schneidet er von einem Autoreifen auf das Bullauge eines Flugzeugs. Und noch etwas zeigt diese Serie. Hollywood setzt neuerdings auf Untertitel. Ähnlich wie zuvor bei Shogun und Three Body Problem ist auch hier ein Großteil in Originalsprache mit Untertiteln. Das ist dann wohl diese Diversität, von der alle sprechen.
Wegen gestern, erzähl bitte keinem davon.
Ich bin nicht die Polizei.
Ich auch nicht.
Nicht nur in Hollywood tut sich etwas. Allgemein setzen Serien auf neue Perspektiven. Womit nicht nur die Besetzung gemeint ist, sondern auch die Geschichten selbst. Die Zeit der großen Erzählungen jedenfalls ist vorbei. Stattdessen gibt es immer mehr Produktionen für die Nische. Das neueste Beispiel, die französische Serie Machine, die Kämpferin. Eine Serie für alle Karl-Marx-lesenden Kung-Fu-Fans oder alle Kung-Fu-kämpfenden Karl-Marx-Fans, wie man es nimmt.
Ich glaube, ich nenne dich Machine. In der Praxis muss der Mann oder die Frau die Wahrheit beweisen.
Er ist von Karl Marx. Mit dem hat er's.
Hauptfigur ist jene titelgebende Machine. Eine ehemalige Elitesoldatin mit Kriegstrauma und Alkoholproblem, die nach einem Einsatz im Ausland in ihrem Heimatort untertaucht. Und während der Geheimdienst nach ihr sucht, heuert sie in der örtlichen Fabrik an. Eigentlich möchte Machine nur ihre Ruhe, doch der ältere Kollege JP, ein ehemaliger Junkie und erklärter Karl-Marx-Fan, nimmt sie unter seine Fittiche. Und schon bald steckt sie mittendrin im Arbeitskampf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein koreanischer Investor will die Fabrik übernehmen und die Produktion ins Ausland verlagern. Die Belegschaft tritt in den Streik, aber mit friedlichen Mitteln alleine kommt sie nicht weiter. Denn die Gegenseite heuert eine Gruppe von Nazis an, um die Streikenden mit Gewalt zum Aufgeben zu zwingen. Auftritt Machine und ihre Kung-Fu-Künste.
Kung-Fu ist was für jeden. Denn beim Kung-Fu ist der Körper die Waffe. Denn deine Kraft hast du auch, wenn du alles verlierst.
So in etwa hat Marx das Proletariat definiert. Die, die nur ihre Arbeitskraft besitzen. Gefällt mir, wenn du so redest. Ja.
Die Serie Machine, die Kämpferin, ist ein wilder Genremix. Eine Mischung aus Sozialdrama, Martial Arts und Politthriller. Als hätten Ken Loach, Quentin Tarantino und Steven Soderbergh gemeinsame Sache gemacht. Das wirkt mitunter ein wenig aufgesetzt und ist zum Teil auch unnötig brutal, aber es ist eben auch ein interessanter Blick auf Klassenkampf. Jeder Folge ist ein Zitat von Emmanuel Macron vorangestellt. Mein Rat an die Jugend, lest mehr Karl Marx. Oder in diesem Fall, schaut mehr Serie.
Sagt Simone Schlosser, die einen Blick auf zwei neue Serien geworfen hat. The Sympathizer, zu sehen auf WOW-TV, aktuell allerdings nur im Original mit deutschen Untertiteln. Und die französische Serie Machine, die Kämpferin, die läuft in der Arte-Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Salman Rushdies Buch über den Mordanschlag auf ihn bei einer Lesung 2022 im Bundesstaat New York erscheint nun auch auf Deutsch und die Feuilletons betonen den literarischen Sieg des Autors schon in den Überschriften. Das Leben ist stärker als das Böse, titelt die Tageszeitung Die Welt. Naiv ist eine Verteidigung des Lachens und der Solidarität gegen den Hass der Humorlosen, überschreibt die Taz. Und der Berliner Tagesspiegel erkennt in dem Buch einen Sieg der Worte über 15 Messerstiche. Alle Zeitungen betonen allerdings auch noch einmal, wie knapp der weltberühmte und seit Jahren mit einer Fatwa bedrohte Autor mit dem Leben davongekommen ist. Ulrich Gutmeier zeigt sich in der Taz allerdings unzufrieden mit dem deutschen Titel. Naiv heißt auch auf Deutsch Naiv, was nicht gut ist, weil es das Buch auf eine Stufe mit schlechten Netflix-Serien und Krimis herunterzieht. Im Tagesspiegel erkennt Gerrit Bartels ein literarisches Motiv im Mordinstrument. Das titelgebende Messer ist das wichtigste Motiv, das dieses Buch durchzieht, bis zu den Messerattacken auf zum einen den ägyptischen Literaturnobelpreisträger Najib Mahfouz 1994 in Kairo, eine politisch motivierte Tat, zum anderen auf Samuel Beckett, den 1938 in Paris ein Zuhälter umbringen wollte. Hannes Stein hat in der Welt sogar an einer schlechten Passage großes Lesevergnügen. Im letzten Teil des Buches versucht Salman Rushdie einen Dialog mit seinem Möchtegern-Mörder, der ihm auf interessante Weise misslingt. Zu einem Dialog in der Realität hatte Rushdie aus verständlichen Gründen keine Lust, also versucht er, sich im Kopf mit dem Attentäter zu unterhalten. Aber, so der Weltautor, das Problem ist, dass der Mörder seinem Opfer nicht einmal in der Fantasie etwas zu sagen hat. Sein Argument war seine Tat, brutal, ohne Argument und auf schreckliche Weise dumm. In der Süddeutschen Zeitung bedauert Peter Richter einen erneuten architektonischen Verlust in der Hauptstadt. Und wieder droht in Berlin einem der herausragenden Beispiele für das Bauen in der DDR die Vernichtung. Der Bau des Sport- und Erholungszentrums in der Stadt, auch bekannt als SEZ, soll abgerissen werden. Das 1981 eröffnete Riesengebäude, in dem es Bowlingbahnen, Badmintonplätze und ein legendäres Schwimmbad mit einem Labyrinth aus Pools gab, war sogar eine heimliche ost-westdeutsche Zusammenarbeit. Denn maßgebliche Teile von Entwurf und Planung stammten von Günter Reiß, der damals als angestellter Architekt bei der Firma Hochtief in West-Berlin arbeitete, ohne deren Know-how es nicht gegangen wäre. Dieser Fakt wurde in der DDR allerdings verschwiegen, was auch daran lag, dass Reiß ursprünglich selbst aus der DDR stammte, dann aber abgehauen war. Peter Richter, der in der SZ auch als ehemaliger DDR-Bürger schreibt, bleibt am Ende nur eine in den letzten Jahren häufig angestimmte Klage. Ein Jammer ist in Berlin ja erfahrungsgemäß nicht nur der Verlust von DDR-Moderne, ein Jammer sind auch die trostlosen Kästen, die an ihre Stelle gesetzt werden. Das war schon bei dem flamboyant gezackten Dach von Ulrich Müthers Ahornblatt so, wo ein bald selbst schon sehr abrissreif aussehendes Stück Neuberliner Traditionalismus hingeklotzt wurde, vom Palast der Republik gar nicht zu reden. Aber wir wollen hier heute nicht mit Jammer schließen und brauchen für das Ende noch einen fröhlichen Rausschmeißer. Vielleicht etwas von ABBA? Vor 50 Jahren gewannen die vier Schweden mit Waterloo den ESC, ausgerechnet im englischen Brighton. Jan Feddersen erinnert sich für die Taz. In der britischen Presse wurden sie nicht kritisiert, vielmehr niedergemacht. Nichts seien sie als ein Stück glänzende Scheiße, kaum mehr als Fürze des Pop und das nicht in digitalen Foren, sondern in den Medien der auflagenstarken Popmagazine. Was darauf folgte, war allerdings eine Weltkarriere. Tja, so kann man sich irren.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.